Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Unser Sachbuchmagazin heute nicht aus dem Studio, sondern aus dem Essener Grillo-Theater. Und ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich, weil das Thema, über das wir reden werden, das ist wichtig. Ich freue mich auch, dass Sie da sind, weil das Thema wehtut. Die nächste Stunde, die ist nicht nur wichtig, sondern sie wird leider auch nicht schön. Wir sprechen über Frauenhass, der bis zum Mord führt. Wir sprechen über Femizid. Wir sprechen darüber, was wir endlich tun müssen gegen männliche Gewalt. Deswegen finde ich das wirklich gut, dass Sie gekommen sind. Und ich finde noch viel großartiger, wer noch gekommen ist. Zwei Autorinnen sind zu Gast, Christina Klemm und Asha Hedayati. Beide sind Juristinnen, beide sind Anwältinnen, beide sind täglich mit Frauenhass konfrontiert bei ihrer Arbeit und beide helfen Frauen, die davon betroffen sind und ihren Angehörigen. Asha Hedayati, Christina Klemm, herzlich willkommen. Und noch jemand ist bei uns, Jens Dirksen, der ist Kulturchef der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Die WAZ ist Medienpartner unserer Lesart, das Sachbuchmagazin im Deutschlandfunk Kultur, heute in Zusammenarbeit auch mit dem Schauspiel Essen und mit der Buchhandlung Proust. Frau Klemm, ich möchte mal mit Ihnen anfangen. Sie sind seit fast 30 Jahren Anwältin, Berlin-Moabit an der Strafkammer und Ihr Buch, das heißt Gegen Frauenhass. Warum eigentlich? Warum nicht gegen Männerhass?
Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich eher darüber nachgedacht, ob es nicht heißen müsste gegen patriarchalen Hass. Ich habe mir dann also wirklich viele, viele Gedanken gemacht über diesen Titel. Ich fand dann am Ende gegen Frauenhass doch den richtigen Begriff, weil er, glaube ich, relativ plakativ das zeigt, worum es mir geht, nämlich darum aufzuzeigen, dass wir hier ein strukturelles Problem haben, das nicht einzelne, ja, wild gewordene Täter beschreibt, sondern mir geht es darum aufzuzeigen, dass es eben diese Struktur geht. Und dann könnte man sich auch fragen, ob Hass eigentlich das Richtige ist, weil bei Hass denkt man ja sofort an so ein emotionales Überschwappen. Und ich definiere Frauenhass aber eher als eine emotionale Gewohnheit der Frauenverachtung, die wir so normalisiert haben von frühester Kindheit an und die eben in ihren aggressiven Ausdehnungen dann eben Frauenhass ist.
Asha Hedayati, auch Sie sind Anwältin, auch Sie vertreten Frauen. Ihr Buch wiederum, das heißt jetzt Die stille Gewalt. Warum die stille Gewalt?
Es ist mir total wichtig, dass es hier nicht um die männliche Gewalt geht. Die ist nämlich nicht still. Die ist schon eigentlich gut sichtbar und hörbar. Aber was still ist, ist diese strukturelle Gewalt, die Frauen erleben. Also die Strukturen, die quasi die Gewaltbeziehung begünstigen und gleichzeitig die Trennung aus ihr erschweren. Und da gibt es verschiedene Ebenen. Da gibt es beispielsweise Mythen, misogyne Mythen, die immer wieder eine Rolle spielen, auch in der Gesellschaft, in der Justiz, bei der Polizei. Es gibt die wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisse, die auch in gewisser Weise strukturelle Gewalt darstellen. Und die ist still und die durchdringt alles so unsichtbar. Und mir war es halt total wichtig, dass wir wegkommen von der individuellen Ebene hin zur strukturellen. Also sehen, dass es nicht ein Einzelschicksal einer Frau ist, dass nicht sie die Verantwortung trägt.
Das ist dann die stille Gewalt, über die wir sprechen werden. Die führt dann aber eben zu dieser sehr lauten, sehr brachialen Gewalt. Und Herr Dirksen, die Zahlen, die sind ja bekannt. Die kannten wahrscheinlich genauso Sie wie ich, wie viele schon bevor wir diese Bücher gelesen haben. Alle 14 Minuten wird eine Frau Opfer von Gewalt. Jeden Tag mehr als 400 Fälle von Gewalt allein in Partnerschaften. Und zwar jeden Tag. Jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau ermordet, weil sie eine Frau ist. Wir sind jetzt beide Journalisten. Haben Sie sich genauso wie ich gefragt, warum ist das nicht jeden Tag der Aufmacher?
Nein, muss ich gestehen. Der Punkt ist, dass jede einzelne Tat nicht jeden Tag der Aufmacher wäre. Alle Taten zusammen wären, wenn man darüber redet, wenn man es thematisiert, ein Zeitungsaufmacher. Ich habe tatsächlich an unsere Zeitungspraxis gedacht, dass wir Mordtaten in der Tat oft dann abgetan haben, wenn es hieß, das sei eine Beziehungstat. Dann haben wir gesagt, das öffentliche Interesse daran ist minimal und höchstens bei der Bild-Zeitung einzuordnen. Aber für uns als regionale Tageszeitung ist es eigentlich kein Thema, da größer einzusteigen, weil das eine Familie, eine Privatangelegenheit ist. Bei diesem kollektiven Irrtum habe ich mich nachträglich ertappt gefühlt durch die beiden Bücher.
Die Gewalt zu Hause ist eben nicht privat. Das wird, glaube ich, im Laufe dieser Stunde sehr, sehr deutlich werden. Wir werden darüber reden, wie wir besser darüber reden, darüber schreiben können, wie wir diese stille Gewalt angehen können, aber eben auch, was diese laute Gewalt ausmacht. Und Frau Klemm, vielleicht helfen Sie uns mal zu unterscheiden, was macht einen Mord zu einem Femizid?
Also ein Femizid ist ein Mord, also die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Und ich würde das eben dann auch noch einordnen in eben das Geschlechterverhältnis, in dem wir leben, in diesem binären Geschlechterverhältnis, in dem eben Männer über den Frauen stehen. Also es ist jetzt nicht, wenn jemand, nehmen wir zum Beispiel so einen sogenannten Raserfall und jemand fährt eben, rast durch eine Stadt und also rast dann in eine Menschenmenge hinein und bringt dann mehrere Personen um, dem kommt es höchstwahrscheinlich nicht darauf an, ob das Frauen sind, wenn es nicht jemand ist, der so ein Attentat begeht. Das wäre dann kein Femizid. Alle anderen sind eben Femizide. Ob es dann rechtlich als Mord oder Totschlag zu werten ist, also das auch beides kann ein Femizid sein.
Das ist aber schon alles so häufig, dass ich beim Lesen den Eindruck hatte, eigentlich jeder von uns muss Betroffene von solcher Gewalt oder auch Täter im Bekanntenkreis haben.
Nicht jeder kennt, glaube ich, eine ermordete Frau.
Nicht Mordopfer, aber?
Aber natürlich. Also ich kenne natürlich sehr, sehr viele. Ich kenne auch sehr, sehr viele Täter. Aber also jede kennt eine andere Frau, die betroffen ist und jeder auch. Und selbstverständlich haben wir alle in unserem Bekanntenkreis, in unserem Freundeskreis, in unserem beruflichen Umfeld auch Täter. Und das ist ja das Phänomen eigentlich, dass diese Täter weggeschwiegen werden. Die gibt es nicht, die tauchen nicht auf. Niemand, also die verschwinden irgendwie und niemand spricht auch mal jemanden an. Da reden wir vielleicht später noch mal drüber, was man auch tun könnte. Aber das ist etwas, was wirklich totgeschwiegen wird und das ist auch geschuldet dieser ganzen Umgehensweise, dass wir immer darüber reden, was hat die Frau falsch gemacht? Also warum hat sie diesen Mann ausgesucht? Warum hat sie sich nicht getrennt? Warum hat sie nicht die ersten Warnzeichen gesehen? Warum hat sie sich nicht besser geschützt? Statt einfach zu fragen, warum machen diese Männer weiter? Und warum spricht sie niemand an? Warum hält sie niemand ab? Warum tauchen sie nicht auf?
Frau Hedayati, ist auch das Teil dieser stillen Gewalt, dass Männer Täter in unserem Bewusstsein nicht so richtig auftauchen? Also, dass die ja zahlenmäßig so viele sind, dass wir sie eigentlich kennen müssten?
Ich glaube, dass es Teil der stillen Gewalt ist, auf jeden Fall diese Verantwortungsverschiebung, die ständig stattfindet. Also, in unserer Gesellschaft wird eine Frau, eine Mutter, ein Mädchen gnadenlos bewertet, verurteilt, bewertet. Und das zeigt sich natürlich dann auch, wenn es um dieses, in Anführungszeichen, Auswahlverschulden geht. Ja? Warum hast du dir denn diesen Mann gesucht, der irgendwie Gewalt ausübt? Warum trennst du dich?
Das ist ein juristischer Begriff, Auswahlverschulden.
Ich weiß gar nicht, ob der juristisch ist. Ich nutze ihn, weil ich das so häufig erlebe in der Praxis. Ne? Dass immer wieder diese Fragen kommen. Beispielsweise habe ich eine Mandantin vertreten, die ist während der Schwangerschaft, hat sie massive Gewalt erfahren. Und die Richterin am Familiengericht hat sie gefragt, aber warum haben Sie denn dann noch dieses zweite Kind mit dem bekommen? Anstatt irgendwie zu schauen, warum übt er diese Gewalt aus? Und das führt eben dazu, dass wir eigentlich überhaupt nicht die männliche Gewalt im Blick haben. Und dass wir die Täter nicht sehen und dass sie auch sonst, also dass die Gesellschaft sie auch nicht sieht. Die können sich so leicht irgendwie so verstecken da, ne? Wenn wir, weil wir ja immer nur die Frau im Blick haben, immer der Schwerpunkt der Betrachtung liegt immer auf dem Verhalten der Frau.
Es entsteht, hatte ich den Eindruck, in beiden Büchern häufig eine ganz klare Abhängigkeit, weshalb die Frau eben nicht sagen kann, ich will dieses zweite Kind nicht. Ohne jegliche Schuldzuweisung, können Sie mir erklären, wie entstehen diese Abhängigkeiten?
Ich glaube, wir müssen verstehen, dass wenn wir von Gewalt sprechen, dann haben wir im Raum wahrscheinlich sehr häufig erstmal körperliche Gewalt. Denken wir daran. Aber Gewalt beginnt ja nicht mit dem Nasenbeinbruch oder mit dem Faustschlag, sondern sie beginnt häufig subtiler. Sie beginnt bei den Mandantinnen häufig mit einer ganz subtilen Form der psychischen Gewalt, Isolation, emotionale Erpressung, irgendwie so eine, also Gaslighten, das heißt die Wahrnehmung der Betroffenen zu verändern auf so eine ganz subtile Art, sodass sie das gar nicht so richtig bemerkt, was da passiert. Und dann hat sie häufig, also zum Beispiel dieses Isolieren hat häufig zur Folge, dass die Betroffenen dann gar nicht mehr den Freundinnenkreis haben als Korrektiv, die quasi dann sagen können, Moment mal, das Verhalten von ihm war nicht in Ordnung. Das haben die dann irgendwann nicht mehr.
Wie funktioniert dieses Isolieren und Kontrollieren?
Also das wird meistens mit Liebe getarnt. Ja, so. Also man geht dann immer gerne mit. Ja, man möchte eigentlich nicht so gerne, dass die Frau oder Freundin alleine ausgeht. Das vielleicht auch aus Sorge, weil da kann ja so viel passieren. Und man ist dann auch gerne dabei, wenn die sich mit Freundinnen trifft oder taucht auf einmal auf, wenn die mit Freundinnen unterwegs ist. Und dann ist häufig heutzutage so, dass die Standorte geteilt werden zum Beispiel, also und das auch als Liebes- und Fürsorgeaspekt auf dem Handy, wissen die ganze Zeit, wo ist denn eigentlich die Partnerin? Dann gibt es auf einmal Kritik an den Freundinnen, weil die sind doch eigentlich gar nicht gut genug etc. Und dann spinnen die quasi häufig die Frauen eben so ein. Und dann gibt es ja häufig Kritik auf einmal. Also am Anfang ist sie irgendwie die Königin und ganz toll. Und dann auf einmal ist sie vielleicht eben doch zu dick oder zu dünn oder zieht sich zu schlampig an oder die Haare stören oder was auch immer. Also das fängt dann so an. Und viele Frauen verändern sich tatsächlich auch äußerlich im Rahmen einer solchen...
Passen sich an, genau,
wollen ja auch gefallen. Ja, alle wollen gefallen. Und dann wenden sich die Freundinnen und Freunde ab, weil das ist ja auch blöd, wenn man immer nur mit so einem Pärchen zusammen ist. Kennt man ja, ja, ist ja blöd. Und dann werden sie immer mehr nur noch auf diesen Mann konzentriert. Und dann fängt eben doch so ein erstes Schubsen an oder eben so ein Gängeln und Erniedrigen. Und am Anfang erleben wir das häufig so, dass es tatsächlich Entschuldigungen gibt. So, dass sie,
ganz überbordende, mit einem Riesenstrauß Blumen.
Ja, genau. Mit einem, also,
ich glaube, Sie schreiben nicht sehr originell, aber
ja, genau. Ferrero-Küsschen kommen in meiner Praxis besonders häufig vor. Manchmal kriege ich die dann weitergereicht. Nein, aber also es gibt tatsächlich diese Geschenke am Anfang. Also es gibt auch welche, die sagen, ich muss jetzt unbedingt was an mir ändern und das ist so schrecklich. Und dann, wenn die aber nichts ändern, dann kommt es eben nach mehr oder weniger kurzer Zeit zu dem nächsten Schlag. Und irgendwann fängt es dann an, dass die Täter häufig eben sagen, du bist schuld daran. Wenn du dich anders verhalten würdest, dann müsste ich mich nicht so schrecklich verhalten. Und dabei geht es in keiner Sekunde darum, aber die Betroffenen denken, okay, ich muss mich anders verhalten. So, und das geht so weit, ich hatte mal eine Mandantin, die ist immer, also der Mann hat immer zugeschlagen, wenn die Schuhe nicht ordentlich sortiert waren. So, also man kann am Ende, man kann einfach gar nichts richtig machen und das wird ausgenutzt.
Und das funktioniert über dieses, ich hatte nach diesem Frauenbild gefragt, das ist ja auch wieder was nicht individuell ist, das ist ja auch was, was dann im Zweifelsfall Mädchen von klein auf anerzogen bekommen, du bist doch diejenige, die sich kümmert.
Genau, die Fürsorgende, diejenige, die ausgleichen soll, die irgendwie ein schönes Zuhause auch schaffen soll, die auch emotional Fürsorge trägt oder Sorge trägt. Was also ja unglaublich interessant ist, dass wir in unserer Gesellschaft immer von den emotionalen Frauen sprechen, aber die Taten werden immer gerechtfertigt durch eine Emotionalität der Männer.
Ja, so das, also, das ist der Klassiker.
Das ist der Klassiker, so werden
Gewalt
Taten.
Gewalt aus Verzweiflung verlassen worden zu sein.
Ja, genau.
Gewalt
oder
aus Liebe.
Betrogen worden zu sein. Oder nicht damit zurechtzukommen, dass die Frau schwanger ist. Oder erst recht nicht damit zurechtzukommen, dass sie einen Karriereschritt macht, den er selber nicht macht. Oder dass sie schon wieder ausgegangen ist, obwohl er das gar nicht wollte, weil er viel lieber zu Hause sitzt, etc. Und das, da gibt es so ein großes Verständnis für eine angebliche Emotionalität der Männer, die aber ansonsten ja, also in der Sozialisation eher den Frauen zugeschrieben wird.
Frau Hedayati, Sie nannten vorhin das Gaslighting, also so mit Lügen arbeiten, so konsequent, dass die Frau irgendwann an der eigenen Wahrnehmung zweifelt. Und ich war ein bisschen schockiert, in beiden Büchern zu lesen von Fällen, wo Frauen wirklich brutalste Gewalt erleiden. Und ich fürchte, wir müssen es jetzt irgendwie einmal zumindest kurz aussprechen. Wir reden jetzt hier nicht von einem blau geschlagenen Auge. Wir reden ja wirklich von gebrochenen Armen, von Schädelbrüchen, von ausgeschlagenen Zähnen. Also wirklich übelster Gewalt. Und dass ich von Beispielen lese von Frauen, die dann blutend am Boden liegen und wirklich überlegen, ja, bin ich denn wirklich wieder schusselig gegen den Schrank gerannt, so wie er das immer sagt. Wie funktioniert das?
Ich glaube, dass wenn so eine psychische Form der Gewalt, Herabwürdigung, Demütigung, Beleidigung, permanentes Gaslighting, wenn es wirklich systematisch über Jahre eingesetzt wird, dann zerstört das die komplette Persönlichkeit. Dann zerstört es das, also eine Mandantin hat das einmal so eindrücklich ausgedrückt, die meinte, das war eine komplette Zerstörung meines Ichs. Und es war tatsächlich so, dass sie meinte, ihre körperlichen Wunden, die seien geheilt, aber die Demütigung, die trägt sie noch, die Folgen davon. Und dieser Heilungsprozess der Persönlichkeit, die sie wieder irgendwie herstellen muss, die Person, die sie mal war, das ist das, was so lange dauert. Und ich glaube, deswegen unterschätzen wir auch wirklich die psychische Gewalt sehr, auch in den gerichtlichen Verfahren spielt sie ja kaum eine Rolle. Und da muss genauer hingeschaut werden, aber auch gesellschaftlich genauer hingeschaut werden. Also auch in Freundschaften, da müssen Freundinnen vielleicht auch manchmal ein bisschen genauer hinhören, hellhörig werden, also auch vielleicht was sagen.
Liegt auch das daran, dass dieses Klischee in unser aller Köpfe ist, das ist doch deren Privatsache?
Ja, sicher. Das hat sicherlich damit auch zu tun, dass wir uns nicht einmischen wollen, dass eben vieles ja als private Angelegenheit abgetan wird.
Was wäre denn die richtige Reaktion, Frau Klemm, wenn wir mal die Perspektive wechseln? Wenn ich den Eindruck habe, das ist doch nicht in Ordnung, wie die miteinander umgehen, konfrontieren, so einen Mann ansprechen, ohne zu wissen, ob was ist? Das ist heikel.
Also ich finde, das einzige Problem daran, jemanden anzusprechen, von dem man vermutet oder den Verdacht hat, dass er gewalttätig sein könnte, ist, gefährdet man die Frau dabei. Das ist ja einzige Problem. Aber wenn man zum Beispiel so etwas miterlebt, ja, wenn man, also, und das kennen wahrscheinlich viele von uns, ja, dass man mit irgendwie einem Paar unterwegs ist und dann gibt es so ganz abwertendes Verhalten. Und ja, und alle lächeln das weg und übergehen das, dann kann man ja aus einer eigenen Perspektive heraus sagen, warum machst du das eigentlich? Was ist da eigentlich los? Und ich habe das Gefühl, das ist schon ein aggressives Verhalten. Wie verhältst du dich denn, wenn wir nicht dabei sind, wenn du dich schon in der Öffentlichkeit so verhältst? Und dann ist das aus einer eigenen Perspektive heraus, dann muss man gar nicht sagen, ich habe von ihr das und das gehört. Und ich finde immer, dann spricht man möglicherweise einmal zu viel an. Und wenn dann der Verdacht ausgeräumt werden kann, dann ist ja noch besser. So, dann hat man es ja, also dann hat man drüber gesprochen und jemand, der nicht gewalttätig ist und jemand, der nicht aggressiv ist, der wird dann trotzdem hoffentlich darüber nachdenken, warum er sich so verhält, aber es ist überhaupt gar keine Gefahr. Und lieber einmal, hundertmal, tausendmal zu viel darüber sprechen, als es zu verschweigen.
Eine ganz klare Botschaft, glaube ich, an uns alle. Manchmal spricht man es vielleicht auch nicht an, weil man denkt so, ach, das sind ja gar nicht die Typen dafür. Weil auch da gibt es so Klischees. in welchen Milieus, bei welchem Wohlstand, bei welcher Herkunft das vorkommt. Spielt das irgendeine Rolle für Gewalt, Ausmaß, Form der Gewalt?
Nein, überhaupt nicht. Es ist so, dass die Gesellschaft ja gerne oder die Öffentlichkeit gerne so tut, als seien das bestimmte Gruppen mit irgendwie einem bestimmten kulturellen Hintergrund, wie es dann immer heißt. Und das hat aber natürlich die Funktion, das wegzudrängen, an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Was man sehen muss, ist, dass in den Frauenhäusern ist eine bestimmte Schicht sehr viel häufiger vertreten als andere. Das liegt aber nicht daran, dass die anderen nicht so viel Gewalt erfahren, sondern dass es andere Möglichkeiten gibt, sich zu schützen. Dass eben eine Frau, die andere finanzielle Möglichkeiten haben, die möglicherweise auch eben Verwandte hat in Deutschland etc., die kann eher ohne die Unterstützung von einem Frauenhaus fliehen, als eine Frau, die eben fernab ist von ihrer Familie und anderen Unterstützungsmöglichkeiten. Und dann muss man auch sagen, viele Frauen zeigen ja auch nicht an, die kommen dann gar nicht in die Statistik. Und das sind auch häufig Frauen, die eben auch eher ökonomisch unabhängig sind oder die möglicherweise eben auch andere finanzielle Möglichkeiten haben oder die einen Karriereverlust zu befürchten haben. Auch das ist ein riesiges Problem. Also wenn Frauen, die möglicherweise eben Karrieren gemacht haben oder die eben auch in der Öffentlichkeit stehen etc., wenn die davon erzählen oder berichten, dass sie Gewalt in der Partnerschaft erlebt haben, dann wird ihnen gar nichts mehr zugetraut. Ja, dann heißt es, wenn die das macht, dann ist sie ja sonst auch nicht in der Lage, irgendwie ein Unternehmen zu führen oder was auch immer.
Das war für mich ein echter Augenöffner, auf wie viele verschiedene Arten Frauen in solchen Beziehungen erpressbar sind.
Ja, das muss man sagen. Und dann vielleicht auch das nochmal. Es ist natürlich auch so, dass auch Verletzungen, das erlebe ich in meiner Praxis, unterschiedlich sichtbar sind. Also dass eben zum Beispiel ein Arzt durchaus besser weiß, wo er zuschlagen muss, wie es besonders wehtut und besonders unsichtbar ist. Ich habe tatsächlich aus allen, ich würde sagen aus fast allen Berufsgruppen schon Täter kennengelernt und Menschen aus der Medizin, aus der Justiz oder Menschen, die keine Arbeit haben, keine Ausbildung haben, wirklich alle. Es gibt alle Schichten, es gibt alle Herkünfte. Ich würde sagen, Alkohol spielt eine große Rolle. So, und das ja auch durch alle Schichten hinweg, aber nicht nur. Also es gibt auch viele, die völlig, völlig ohne jede bewusstseinstrübende Mittel zuschlagen.
Frau Hedayati, in manchen Fällen spielt die Herkunft vielleicht doch insofern eine Rolle, wenn die Herkunft ausgenutzt wird. Wenn eine Frau mit einem deutschen Mann verheiratet ist und ihr Aufenthaltsstatus an dieser Ehe hängt, was erleben Sie da?
Nach dem deutschen Aufenthaltsrecht ist es ja so, dass Menschen, die nicht deutsch sind, eine Aufenthaltserlaubnis erlangen über die Eheschließung mit einer deutschen Person. Und dieser Aufenthalt, der wird dann in der Regel erstmal für 3 Jahre gewährt. Und in diesen 3 Jahren ist die Partnerin, sollte sie mit dem deutschen Partner zusammenbleiben, weil wenn sie sich vorher trennt, besteht ein sehr hohes Risiko, dass sie die Aufenthaltserlaubnis verliert. Außer sie kann Härtegründe anführen. Häusliche Gewalt wäre so ein Härtefall. Aber es gibt immer ein Problem der Nachweisbarkeit. Und dann haben wir das Problem, dass die Ausländerbehörde einen Ermessensspielraum hat. Das heißt konkret in der Praxis, dass die Mandantinnen, die zu mir ins Büro kommen, die ratsuchenden Frauen, die sagen, wir sind jetzt seit einem Jahr mit diesem deutschen Ehepartner verheiratet und leben mit ihm hier in Berlin in Deutschland. Aber ich halte das nicht mehr aus. Ich muss hier raus. Er terrorisiert mich, er schlägt mich, wie auch immer. Dann muss ich denen sagen, du kannst dich trennen, natürlich, mach das, bitte. Und ich versuche auch alles, dass du diese Aufenthaltserlaubnis bekommst, deine eigenständige, trotz der frühzeitigen Trennung. Aber ich kann dir keine Garantie geben. Und die Betroffenen gehen diesen Schritt aber nicht, weil es ihnen zu groß ist, das Risiko. Weil sie ganz häufig sagen, okay, dann müssen wir nochmal nachdenken. Dann müssen wir nochmal, und dann gehen sie wieder zurück und dann kommen sie nach einem halben Jahr wieder. Aber es ist eine enorme Ungleichbehandlung. Also es ist eben wirklich deutlich schwieriger, Frauen in solchen Situationen zu schützen, weil es diese aufenthaltsrechtlichen Regelungen gibt.
Wir werden sicherlich nachher noch darauf kommen, was Sie auch fordern, wie vielleicht Rechtslagen sich verändern müssen und nicht nur die Gesellschaft. Ich nehme an, das wäre einer dieser Punkte.
Das wäre einer. Es gibt auch die Istanbul-Konvention. Ne, das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, den Deutschland unterzeichnet hat, der in Deutschland vor fast sogar sechs Jahren in Kraft getreten ist, im Februar 2018. Und das ist ein sehr schönes Instrument im Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und Kindern. Aber Deutschland ist halt wirklich sehr hinterher bei der Umsetzung. Und da spielen auch diese aufenthaltsrechtlichen Regeln eine Rolle. Aber noch viel mehr. Also das ist ein wahnsinnig schönes Instrument. Eigentlich, also diese ganzen Forderungen, die wir haben, die haben wir uns auch nicht ausgedacht. Das sagen ja Menschen seit Jahrzehnten. Und das steht alles sehr schön auch in diesem Vertrag.
Kommen wir dann nachher noch. Ich würde gerne, wir sind bislang noch sehr auf dieser Beziehungsebene, dabei reden wir über etwas, was ja nicht eine reine Beziehungssache ist, sondern eine gesellschaftliche Sache. Und vor allem, Sie beide kommen ins Spiel, wenn es dann vor Gericht geht. Insofern würde ich gerne auch über die Prozesse sprechen, die dann vor Gericht ablaufen. Weil ich den Eindruck gewonnen habe bei Ihnen beiden, dass Sie nicht so richtig glücklich damit sind, wie denn Gerichte mit diesen Frauen umgehen. Frau Klemm, Sie müssen schon lachen, weil es so bitter ist. Wie erleben Sie Prozesse, wenn Frauen dann ihren schlagenden Mann...
Es zeigt immerhin, dass Sie das Buch gut gelesen haben. Wenn Sie denken würden, wir wären glücklich damit, dann wäre doch irgendwas schiefgelaufen.
Dann hätte ich nicht mal den Klappentext gelesen, ja.
Genau. Ich will einmal noch kurz, was Frau Hidayati gerade gesagt hat, noch mal verstärken. Denn es ist natürlich das aufenthaltsrechtliche Problem, das es gibt. Es gibt aber natürlich auch noch das Problem des Rassismus. Und das ist auch ein Problem in deutschen Gerichten, dass man sagen muss, ein weißer deutscher Mann, der eine nicht weiße, nicht deutsche Frau hat, dem wird man mehr glauben als der Frau. Und das setzt sich eben fort. Also es gibt dann eben zum Beispiel die Idee, die Frau behauptet nur, dass hier geschlagen worden sei, um sich einen Aufenthaltsstatus zu erschleichen. Ja, also das wird eben dann sogar eben auch noch rumgedreht.
Teils in völlig zynischer Form. Ich glaube, es war bei Ihnen ein Zitat von einem Verteidiger eines schlagenden Mannes, der dann sagt, naja, das hat sich eben rumgesprochen unter diesen Frauen, dass man in Deutschland nur Gewalt behaupten muss. Und da könne man sich ein, Zitat, schönes Leben im Frauenhaus machen.
Ja, genau. Also tatsächlich erst vorletzte Woche wieder gehört, so ein Spruch. Es hätte sich rumgesprochen unter den, da ging es um eine syrische Frau, unter den syrischen Frauen, dass sie hier Rechte hätten. Und die würden sie ausnutzen. Das sagte dieser Verteidiger mit vollster Empörung. Und ich dachte, ja, schön, wenn sich das rumgesprochen hat, dass sie Rechte haben und wahrnehmen dürfen. Und dann eben diese Vorstellung, ja, die leben ja dann, also dann werden die da betreut von diesen ganzen Frauenorganisationen und denen wird ja alles da bereitet. Und die leben dann einfach von dem Bürgergeld ganz alleine mit ihren 5 Kinder und machen sich hier ein schönes Leben. Und der arme Mann, der lebt natürlich auch von seinem Bürgergeld ganz allein und muss nicht die 5 Kinder betreuen. Also das sind so Annahmen, die sind wirklich völlig abwegig. Ja, wie ist es vor Gericht? Ich glaube, es gibt...
Dieses Problem, dass dem Mann eher geglaubt wird, das ist da vielleicht noch mal extremer, wenn es ein deutscher Mann oder eine ausländische Frau ist, aber es scheint ja insgesamt so zu sein, dass die Frau eher so ein bisschen angezweifelt wird, weil die ist ja auch gerade so labil und hat ja womöglich sogar schon einen Suizidversuch hinter sich.
Also es gibt große Unterschiede, ob wir jetzt beim Strafgericht sind oder beim Familiengericht. So, da sind die Sichtweisen sehr anders. Im Strafgericht muss ja, also da gibt es die Unschuldsvermutung, die wichtig und richtig ist. Da gibt es den Zweifelssatz, also im Zweifel wird für die angeklagte Person geurteilt. Und dann gibt es eben unglaublich viele Mythen oder Vorstellungen, warum Frauen falsch anzeigen. Ja, das eben zum Beispiel, um sich ein schönes Leben ohne den Mann zu machen oder um Geld zu bekommen oder um die Kinder alleine zu haben oder um einen Karriereschritt zu machen, was auch immer. Also es gibt all diese Vorannahmen und dagegen muss man ankämpfen. Und es gibt dann andere Mythen, die zum Beispiel davon ausgehen, dass sich Opfer auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. So, also jemand, die sexualisierte Gewalt zum Beispiel erlebt hat, innerhalb oder außerhalb einer Partnerschaft, die wird so, dass es häufig wird angenommen, dass die keinen lustvollen Sex mehr haben wird. Jedenfalls nicht in den Monaten oder Jahren nach einer solchen Tat. So, das heißt, man fragt also deswegen auch eine betroffene Frau, hatten Sie denn danach noch Sex und hat es Ihnen gefallen und wie war das denn? Und wenn die dann sagt, ja, habe ich auch noch mit vielen anderen Männern, weil ich genau das nicht mir nehmen lassen möchte, dann kann das dazu führen, dass so ein Gericht denkt, nee, dann kann sie auch nicht Opfer geworden sein. Und da gibt es eben, wir können, glaube ich, tagelang darüber reden, was es für Vorannahmen gibt, die falsch sind und was eben auch daran liegt, dass es es gibt keinerlei Fortbildungsverpflichtungen für Richter und Richterinnen. Die müssen sich niemals damit beschäftigen, was für Täterstrategien gibt es, wie verhalten sich Opfer oder eben gibt es das überhaupt ein typisches Opferverhalten. Und damit haben wir alltäglich im Strafgericht zu tun und im Familiengericht, das machen wir ja beide, das kann dann vielleicht Frau Hedayati auch sagen, da gibt es nochmal andere Phänomene.
Denn da geht es dann ja sehr häufig auch um Kinder, die mit betroffen sind in der Familie. Und da gibt es auch sehr erstaunliche Mythen über Männer. Zum Beispiel, bloß weil jemand ein schlechter Partner ist und schlägt, muss er ja kein schlechter Vater sein.
Ja.
Das sagen wirklich Gerichte?
Ja, regelmäßig.
Und welche Konsequenz
alle Beteiligten,
hat das?
Also nicht nur, es gibt ja nicht nur den Richter oder die Richterin, es gibt ja auch Verfahrensbeistände, GutachterInnen.
Die begutachten, ob es die Gewalt gegeben hat und die auch begutachten, ob die Frau überhaupt glaubwürdig ist oder was begutachten
das,
die?
Also Verfahrensbeistände sind häufig für die Interessen des Kindes da, also die treffen aber auch das Kind und die Eltern gar nicht so häufig, in der Regel immer nur einmal und geben dann eine Empfehlung ab, so schreiben dann eine kurze Stellungnahme oder sagen etwas im Anhörungstermin dazu, wo das Kind beispielsweise leben soll oder wie der Umgang stattfinden soll, wie häufig der stattfinden soll, ob er begleitet oder unbegleitet stattfinden muss. Und sehr häufig ist bei all diesen Beteiligten, auch das Jugendamt ist auch beteiligt, ne? Das Jugendamt ist auch mit dabei bei den Verfahren, bei den familiengerichtlichen Verfahren. Und da wird ganz häufig die Partnerschaftsebene von der Elternebene getrennt, auf so eine ganz künstliche Art und Weise wird dann halt quasi gesagt, na ja, gut, es gab halt Gewalt auf der partnerschaftlichen Ebene, aber die betrifft ja das Kind nicht. Das Kind hat ja die Gewalt nicht selbst erfahren. Und
Entschuldigung, deswegen, Ihrer Erfahrung nach, wie häufig passiert das denn, dass ein Kind überhaupt nicht mitbekommt, dass es Gewalt gibt?
Das ist ja Quatsch. Nee, das ist total, das ist ja sowieso Quatsch, ne? Also selbst das, und das ist auch Quatsch, dass das mit, also das Abstruse ist, das Miterleben von Partnerschaftsgewalt ist ja eine Kindeswohlgefährdung. Das sieht ja das Jugendamt sogar auch. Also es kommt zu Situationen, in denen beispielsweise die Polizei dem Jugendamt meldet, hier gab es einen Einsatz wegen häuslicher Gewalt, schau mal nach den Kindern. Dann sagt das Jugendamt, lädt die ein und sagt, Moment mal, hier gibt es häusliche Gewalt, du musst jetzt dafür sorgen, dass die Kinder diese Gewalt nicht mehr miterleben. Das sagen sie zu der Mutter. Die Mutter trennt sich dann, flüchtet mit den Kindern ins Frauenhaus, weil das Jugendamt ihr angedroht hat, die Kinder in Obhut zu nehmen, weil das ja eine Kindeswohlgefährdung ist. Dann flüchtet sie ins Frauenhaus und dann kommt 3-4 Wochen später ein Schreiben vom Familiengericht, in dem steht so, Umgangstermin, Anhörung, kommen Sie bitte. Und dann heißt es vom Jugendamt und vom Familiengericht und von der Verfahrensbeiständin, du musst jetzt sofort wieder den Umgang zum Vater zulassen, weil wenn du das nicht tust, ist das auch eine Kindeswohlgefährdung.
Also die Annahme ist, dass für das Kindeswohl ist es immer gut, beide Elternteile zu haben,
genau.
Egal was davor
gefallen
ist.
Ausnahmslos geht es immer darum, und geht auch immer um die biologische Elternschaft, ne? Das ist auch immer wichtig. Also das ist der leibliche Vater, der hat halt, also meiner Erfahrung nach, kann der auch über Jahre verschwinden. Und wenn er dann aber kommt und sagt, so, ich will jetzt aber mein Kind sehen, dann stehen ihm alle Türen offen. Und wenn sie dann sagt, Moment mal, du warst jetzt jahrelang nicht da, hast keine Verantwortung übernommen, dann wird ihre Erziehungsfähigkeit in Frage gestellt. Dann heißt es, Moment mal, du bist ja gar nicht bindungstolerant und kannst nicht die Beziehung zum anderen Elternteil fördern.
Bindungsintoleranz, können Sie das erklären?
Das ist die Fähigkeit eines Elternteils, die Beziehung zum anderen Elternteil zu unterstützen und zu fördern. Und die spielt immer dann eine Rolle, die Bindungstoleranz oder Intoleranz, wenn Betroffene, sehr häufig eben von häuslicher Gewalt, sagen, ich habe Angst davor, dass das Kind zu ihm in den Haushalt geht, weil er schon damit gedroht hat, dem Kind was anzutun oder damit jedes Mal droht, bei den Übergaben mir was anzutun. Und dann sieht das Gericht diese Gefährdungslage eigentlich ganz, ganz häufig nicht und manchmal sogar schon. Manchmal gibt es sogar Gewaltschutzverfahren. Ja, dann haben wir so ein Näherungsverbot. Dann heißt es, er darf sich der Mutter nicht nähern, außer an den Umgangsübergabetagen. Dann gibt es da so eine Lücke. Dann darf er sich ihr nähern.
Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass die Justiz nicht durchzogen ist von Frauenhassern, Frau Klemm, was geht denn dann da schief? Weil das haben wir jetzt im Familienrecht gehört. Sie beschreiben ganz ähnliche Entscheidungen von Gerichten, die man nicht ganz nachvollziehen kann, auch im Strafrecht. Was ist das? Ist das Unwille? Ist das Überforderung? Ist das Geldmangel? Ist das Planlosigkeit? Ist das Desinteresse? Was ist das?
Alles zusammen, würde ich sagen. Und ich will noch mal einen Aspekt sagen. Ich glaube, Familienrichter und Richterinnen denken häufig so, da gab es Gewalt, vielleicht können wir die feststellen, vielleicht aber auch nicht. Aber jetzt ist die Gefahr ja gebannt, weil das Paar ja getrennt ist. Und also dann passiert ja nichts mehr, dann ist ja alles gut, jetzt wird er nicht mehr gewalttätig werden. Und weil, und das ist sehr, sehr, sehr gut lobbyiert von sogenannten Väterrechtsorganisationen, die eben sagen, es ist unglaublich wichtig, dass jedes Kind beide Elternteile hat und die Väterrechtsorganisationen treten für die Väter ein. Und dann sagen die ja, und es ist eben wichtig, dass diese Kinder, die möglicherweise ganz schreckliche Dinge ihres Vaters erlebt haben, nicht mit einem solch schrecklichen Vaterbild aufwachsen. Und jetzt, nachdem ja diese Gefahr gebannt ist, sollen sie möglichst schnell und möglichst viel Umgang haben mit den Vätern, weil dann kann ja ein besseres Vaterbild, mit dem sie sich ja identifizieren sollen, entstehen. Und damit ist man direkt raus aus dem ganzen aus der ganzen Entscheidung und sagt, ja gut, dann soll es eben Umgang geben. Und auch ich habe häufig erlebt, dass es massive Gewalt gab während der Umgänge. Und was auch ein völlig vernachlässigter Aspekt ist, ist, dass viele Mandantinnen berichten, dass ihre Kinder von Umgängen zurückkommen und ihre Kinder ganz aggressiv ihnen gegenüber sind. Ja, also auch Kinder, die ihre Mütter schlagen nach dem Umgang und eben furchtbar aggressiv sind, gar keine Nähe mehr zu den Müttern zulassen können, weil sie eben von dem Vater Dinge hören, wie schlecht ihre Mutter sei. Warum lernen die Gerichte das nicht? Ich würde sagen, also auch Richter und Richterinnen sind natürlich ein Abbild unserer Gesellschaft, in der, also die sind ja auch nicht irgendwie abgehobener oder so, sondern es sind eben genau die gleichen Strukturen, die wir auch sonst in dieser Gesellschaft haben, die eben davon geprägt ist, dass es, würde ich wieder sagen, eben massive Frauenverachtung gibt, die nicht versteht oder nicht verstehen will, dass es eben diese strukturelle Gewalt gibt, die dann häufig auch, also ganz erstaunlich, ja, also auch Richter und Richterinnen emotional entscheiden. Und es ist eben häufig, gerade in diesen familiengerichtlichen Verfahren so, dass ja Frauen häufig einen sehr langen Leidensweg hinter sich haben. Die sind nicht so wahnsinnig gut aufgestellt in dem Moment, in dem sie sich trennen und erstmal möglicherweise mit ihren Kindern in einem Frauenhaus sind, beengte Verhältnisse, keine Arbeit mehr, kein Kita-Platz mehr, keinen Hortplatz, all das nicht. Die müssen ihre Kinder versorgen, während der Vater ja jetzt alleine in seiner Wohnung sitzt und immer schön beim Jugendamt vorsprechen kann und der ja nicht emotional hochbelastet ist und auch nicht fertig gemacht worden ist über Jahre hinweg. Die wirken häufig sehr viel besser sortiert, als es die Frauen sind.
Dabei könnten dann unter Umständen Fortbildungen helfen, von denen Sie sagen, die gibt es nur freiwillig. Sie haben jetzt beide vorhin schon die Istanbuler Konvention genannt, die theoretisch eigentlich gelten müssten, in Deutschland noch nicht so richtig umgesetzt sind. Wenn es denn mal so weit ist, was ist dann besser?
Also die Istanbul-Konvention ist ja die Konvention gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder, die verabschiedet worden und ratifiziert worden ist. Das ist ein wirklich, das hat ja Asha Hidayati gerade schon gesagt, ein großartiges Werk ist. Ich würde immer sagen, die konnte nur deswegen verabschiedet werden, weil sich einfach niemand darum gekümmert hat und die durchgewunken wurde, weil es niemand interessiert hat, wenn es um Gewalt gegen Frauen geht. Dass die Istanbul-Konvention gibt, ganz viele Dinge vor. Also die sagt, letztlich in jedem gesellschaftlichen Bereich muss dafür Sorge getragen werden, dass es keine Gewalt gegen Frauen mehr gibt. Und das heißt, das sind Schlüssel, wie viele Frauenhausplätze es geben muss. Und auch das muss man ja immer wieder sagen. Frauen, also selbst in unserem reichen Deutschland gibt es viel zu wenig Frauenhausplätze. Jede Woche werden Frauen abgewiesen, die Schutz suchen, weil es keinen Platz gibt. Es gibt viel zu wenig Wohnraum. Auch das ein riesiges Problem. Ja, die Frauen sind in Frauenhäusern, aber die kommen da nicht mehr weg, weil es überhaupt gar keinen Wohnraum gibt, weil wir einen Mietmarkt haben, der es nicht mehr zulässt, ja, dass man eben auch auf dem zweiten Wohnungsmarkt was bekommt. Es gibt keine Arbeitsplätze. Also all das wäre mit der Istanbul-Konvention, müsste man das machen. Dann gibt es Vorgaben auch, wie Gerichtsverfahren laufen müssen, dass sie eben also sehr viel weniger opferbelastend sind, als es sie sind. Familiengericht müssen anders, also die Gewalt muss immer eine entscheidende Rolle spielen bei den Verfahren, muss berücksichtigt werden, es muss Fortbildungen geben. Also es gibt so eigentlich in jedem Bereich, wären wir sehr viel besser aufgestellt. Und das geschieht nicht, weil es auch teuer ist. Ja, so es gibt, also das kann man auch ausrechnen, es ist teuer, mehr Frauenhausplätze zu haben. Täterarbeit, ja, in einer Stadt wie Berlin gibt es irgendwie 2 Projekte, weiß ich nicht, da können vielleicht 40 Täter im Jahr durchlaufen, völlig abwegig in einer solchen Stadt. Und also in jedem Bereich gibt es viel zu wenig und das könnte eigentlich die Istanbul-Konvention vorgeben. Noch einen Satz dazu. Es gab gerade letztes Jahr einen ersten Bericht. Die Istanbul-Konvention wird immer wieder, also es wird kontrolliert dann von der Europäischen Kommission, ob die durchgesetzt wird und Deutschland hat eben diesen ersten Bericht jetzt bekommen. Ich würde sagen, wenn man das in Schulnoten abbilden würde, eine glatte 5, ja, ganz schlecht. Deutschland hat wirklich viel nicht gemacht. Und das, was dann passiert in Deutschland, ist aber, dass im Bundesfamilienministerium veröffentlicht wird, so, aber es passiert nicht. Es gibt keinen Aufschrei. Es gibt nicht, es heißt nicht so, jetzt müssen wir hier aber ganz viel tun, sondern, ja gut, dann haben wir halt eine 5 gekriegt.
Und das eben teils aus Geldgründen, wie Sie gerade beschrieben haben. Und Geld ist dann ja auch bei fehlendem Wohnraum etc. ein ganz konkretes Problem auch der einzelnen Frauen. Was ist eigentlich, wenn es dann mal gut geht, das Gericht glaubt den Frauen und die Männer werden verurteilt und sitzen im Gefängnis. Wer zahlt dann eigentlich Unterhalt?
Also, dass Männer wegen Partnerschaftsgewalt ins Gefängnis kommen, ist die absolute Ausnahme.
Nehmen wir den mal,
dann gibt es keinen Unterhalt mehr. Ganz einfach. Also, der wird ja, den gibt es ja auch so in der Regel nicht, genau. Also, aber natürlich, es gibt natürlich Frauen, die sagen, ich kann gar keine Anzeige erstatten, weil wenn der ins Gefängnis käme, dann hätte ich keinen Unterhalt mehr. Ich entziehe mir ja meine eigene Grundlage, ja. Oder wenn, also nehmen wir an, der Mann oder Täter ist Arzt, ja, so, der hätte natürlich möglicherweise auch seine Approbation zu verlieren, ja, oder er ist Staatsanwalt oder er ist Polizist, ja, dann zerstört man ja dadurch, also er hat sie zerstört, aber die weitere berufliche Tätigkeit und dann gibt es keinen Unterhalt mehr für die Frauen nicht und für die Kinder nicht. Viele Frauen möchten auch gar nicht, dass ihre Kinder Väter haben, die im Gefängnis sind, auch das möchten viele nicht, aber wie gesagt, in der Regel kommt da keiner ins Gefängnis, sondern bekommt jemand Jahre später vielleicht mal eine Geldstrafe, die auch sofort vom Unterhalt quasi abgezogen wird.
All das, über was wir jetzt geredet haben und auch sehr viel, was Sie gerade angemahnt haben, mehr Frauenhausplätze, mehr Unterstützung, das ist ja alles beileibe keine Prävention. Frau Hidayati, wir haben ganz am Anfang schon mal über dieses Männlichkeitsbild gesprochen, was dahinter steht. Es fehlt jetzt auch mehrfach schon das Wort der Täterarbeit oder ob Projekte, dass Täter überhaupt nicht zu Tätern werden. Bislang fahren wir mehr so unter dem Motto, schützt mal eure Töchter. Sie beide sind ja eher der Meinung, man sollte vielleicht die Söhne erziehen. Was wäre eine gute Präventionsarbeit?
Ich glaube, dafür müssen wir uns mal anschauen, dass Femizide und Gewalt gegen Frauen die Spitze des Eisbergs oder der, ich nenne es immer, der Pyramide sind. Und diese Pyramide, die hat verschiedene Ebenen und die hat auch ein Fundament. Und sie beginnt mit einer Gesellschaft, die Sexismus toleriert, die es toleriert, dass es immer noch keine Gleichstellung gibt von Frauen und Männern, die es toleriert, dass es diese krassen wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisse gibt, dass es so eine ungleiche Verteilung beispielsweise von Care-Arbeit auch gibt, dass die Care-Arbeit unbezahlt ist. Das hat ja alles Folgen auch. Ne? Es hat ja Folgen für diese Partnerschaften. Es hat eben wirtschaftliche, also es führt zu diesen Abhängigkeitsverhältnissen. Und mir ist das ganz wichtig mit dieser Fürsorgearbeit, weil sie hat nämlich noch eine andere Folge. Sie hat nämlich die Folge, dass Kinder immer sehen, dass die Mutter die ist, die die Fürsorgearbeit leistet, die heilt, die kümmert, die sich sorgt. Und er, der Vater, ist häufig der, der nicht anwesend ist, der quasi nicht, der eben nicht diese Care-Arbeit leistet. Und das führt zu einer Verfestigung dieser Geschlechterrollen. Und das führt auch dazu, dass Mandantinnen vor mir sitzen und sagen, ich habe ganz lange um diese Beziehung gekämpft, weil ich dachte, ich muss ihn heilen. Ich muss es heilen. Und er sitzt da oder der Täter denkt, naja, sie schuldet mir ja irgendwie Care. Verstehen Sie? Also das verfestigt sich in diesen in dieser Care-Situation auch in Deutschland.
Das und heißt, auch das ist ein weiterer Punkt, der nicht Privatsache ist. Wie wir die Care-Arbeit aufteilen, wie wir vielleicht endlich mal zu einer gleichen Bezahlung kommen, das wäre Gewaltprävention?
Das wäre auf jeden Fall, also Equal Care ist meiner Ansicht nach ein wirklich wichtiger Schritt zur Gewaltprävention. Und also eben einmal aufgrund dieser wirtschaftlichen Situation, aber auch aufgrund der Verfestigung dieser Geschlechterrollen, die wir ja aufbrechen wollen, die wir aufbrechen müssen, damit Gewalt aufhört.
Ich bin am Ende Ihres Buches, ehrlich gesagt, sehr, sehr resigniert gewesen. Sie enden ein bisschen optimistischer und Ihre Empfehlung, die lautet am Ende, wir müssen wütender werden.
Ja, vielleicht müssen wir auch mehr Regeln brechen.
Mehr Regeln brechen.
Ich glaube, das war eigentlich mein. Also ich glaube, wir müssen gegen dieses Schweigen angehen, diese Unsichtbarkeit. Ne? Es ist einfach ein gesamtgesellschaftliches Problem. Es betrifft so viele Menschen, so viele Familien, und es gibt immer noch keinen Aufschrei in Deutschland. Es gibt keine zivilgesellschaftliche Bewegung. Es gibt Länder, da gehen Tausende auf die Straße, wenn es einen Femizid gegeben hat.
Lateinamerika ist da viel weiter.
Genau. Ja. Und hier, und ich glaube, dafür müssen wir diese vermeintliche Normalität in Frage stellen.
Das hat wieder mit dem Regelbrechen zu tun, was genau. Sie gerade erwähnten. Also Sie beschreiben natürlich auch in Ihrem Buch, was hatten wir früher für Regeln. Ich glaube, Frau Klemm, als Sie angefangen haben zu praktizieren, da war die Vergewaltigung in der Ehe noch nicht strafbar. Und selbstverständlich war es richtig, diese Regeln zu brechen und sich das nicht gefallen zu lassen. Da gibt es natürlich eine ganze Menge. Frau Klemm, Sie sagen am Ende nicht nur, wir müssen wütender werden, sondern bei Ihnen steht ganz am Ende, wir brauchen die Wut, ja, wir brauchen Mut, Vielfalt, Kreativität und vor allem Solidarität und Ausdauer. Wie kommen wir damit weiter?
Und das Letzte war das Weiterkämpfen. ich glaube, also das ist leider auch Teil der Wahrheit, dass es nicht nur um Männer geht, sondern es gibt auch Frauen, die höchst unsolidarisch sind, weil sie auch von den patriarchalen Verhältnissen profitieren. Und deswegen ist es uns eben, würde ich sagen, auch von frühester Kindheit her anerzogen, sich eher an Männer zu halten als an Frauen. Wir sprechen immer viel von Frauensolidarität, aber es fällt uns relativ schwer, tatsächlich solidarisch zu sein. Und ich finde, das merkt man auch sehr schnell in irgendwelchen Diskussionsrunden, wie einfach sich Männer protegieren und fördern und wie schwer es fällt, wenn das Frauen tun und wie sehr es sofort auffällt, weil dann sagt man, ach ja, klar, ist ja eine Frau, die unterstützt auch immer nur Frauen. Bei Männern fällt das überhaupt nicht auf. Und deswegen glaube ich, braucht es eben, also es braucht Solidarität. Ich glaube, der Kampf muss zusammengeführt werden, natürlich auch mit dem Kampf gegen Rassismus, denn das ist eine weitere Unterdrückungsphänomen, das unsere ganze Gesellschaft ja auch genauso durchwebt, wie es der Frauenhass tut. Ich glaube, wir müssen, also das eben, was jetzt auch Ascha gerade gesagt hat, dieses, wir müssen wütend sein und die Bewegungen unterstützen, ja. Wir müssen gleichzeitig kämpfen gegen eine sehr, sehr traditionalistische Bewegung, gegen die rechtsextreme Bewegung, die ja auch, also ganz erstaunlich schreckliche Zugewinne hat die ganze Zeit, die natürlich genau das nicht wollen. Die massiv rechtsextreme Bewegungen sind vereint, und das weltweit, über ihre rassistische Agenda und über ihre Frauen antifeministische und frauenverachtende Agenda. Und deswegen haben wir im Moment Zeiten, in denen wir das wirklich abwehren müssen und gleichzeitig versuchen müssen, endlich wütend laut auf die Straße zu gehen. Und ich glaube auch, das ist, also man wird ja immer gefragt, ja, und warum, also wie ist das denn eigentlich mit den Männern? Ja, und ich würde denken, ja, auch Männer profitieren davon, auch von frühester Kindheit an, wenn wir Kinder endlich als Kinder erziehen und nicht als Jungs und Mädchen, also ihnen nicht nehmen, dass sie in frühester Kindheit miteinander spielen dürfen, sich kleiden können und verhalten dürfen wie Menschen und nicht eben wie Jungs und Mädchen. Nicht alle werden profitieren davon. Auch das, es wird darum gehen, Privilegien abzugeben. Auch das muss man sehen. Aber am Ende wird es nur so, wenn wir tatsächlich Frauenhass und Rassismus bekämpfen, werden wir eine Gesellschaft erreichen, in der wir alle gemeinsam frei leben können.
Und diesen Optimismus, den schreibt ja eben auch Frau Hedayati am Ende, wenn sie formuliert, sie glaube nicht, es sei utopisch, für eine Gesellschaft zu kämpfen, der es keine Gewalt mehr gegen Frauen gibt. Jens Dirksen, ich war beim Lesen dieser beiden Bücher und jetzt auch im Laufe unseres Gesprächs, wie gesagt, nicht so richtig optimistisch, dass das so richtig gut klappt. Jetzt mal von Mann zu Mann gefragt. Wird es nicht schon eigentlich mal ein erster guter Schritt sein, wenn wir allein deswegen gegen diese komischen Männlichkeitsbilder ankämpfen, weil die einfach beleidigend sind, auch für uns?
Ja, das ist so. Das ist exakt so. Und ich glaube, die Ausnahmen, die es da gibt von Männern, die sich anders verhalten, die müssen einfach mehr werden. Das ist definitiv so. Ich habe mich heute Abend wenig eingemischt, weil ich gedacht habe, ich bin zum Zuhören hergekommen. Das ist erstmal, damit fängt es erstmal an.
Erstmal zuhören als Mann. Vielleicht nicht der schlechteste Tipp von Jens Dirksen, Kulturchef der WAZ, dies Medienpartner dieser Lesart, genauso wie die Buchhandlung Proust und das Schauspiel Essen. Unsere Gäste, Christina Klemm mit ihrem Buch Gegen Frauenhass, das kriegen Sie für 22 Euro im Hansa Verlag, und Ascha Hedayati mit ihrem Buch Die stille Gewalt, wie der Staat Frauen anleihen lässt, für 18 Euro bei Rowohlt Polaris erschienen. Ich danke Ihnen sehr für den Besuch in der Lesart.
Vielen Dank.
Das war's für heute von der Lesart. Ich danke auch Ihnen hier im Saal, dass Sie dabei waren, und allen, die uns per Radio zuhören oder per Podcast. Tschüss, bis bald. Machen Sie es gut.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.